ARD. WDR 5. Neugier genügt.
Börse und Politik hängen eng zusammen. Das konnte man in den letzten Tagen wieder eindrucksvoll beobachten. Die Strafzölle von Donald Trump haben für einige Turbulenzen gesorgt an den Aktienmärkten. Nun stabilisieren sich die Kurse wieder. Wir gucken jetzt mal verstärkt auf den Handel am Kapitalmarkt und fragen, warum der eigentlich so männlich geprägt ist. Alexandra Niessen-Rünzi ist Wirtschaftswissenschaftlerin an der Uni Mannheim. Einen schönen guten Morgen nach Mannheim.
Einen schönen guten Morgen nach Köln.
Kurz gefragt, zocken Männer einfach lieber als Frauen?
Das kann man durchaus bejahen. Also man weiß, dass Männer im Durchschnitt risikofreudiger sind als Frauen. Das gilt nicht nur für den Kapitalmarkt, sondern für ganz viele verschiedene Lebensbereiche. Und von daher kann man das durchaus auch für den Kapitalmarkt feststellen.
Man kann aber dann leichter zocken, wenn man auch das nötige Kleingeld in Anführungszeichen hat. Und da sind wir natürlich bei einem anderen Problem, wo ich vermute, dass das auch ein Hintergrund ist. Wir reden immer wieder auch über den Gender Pay Gap, über die ungleiche Bezahlung zwischen Mann und Frau. Schlägt die auch bis hierhin durch?
Ja, das tut sie. Wir wissen, dass der Gender Pay Gap dazu führt, dass Frauen weniger Einkommen zur Verfügung haben und dementsprechend natürlich auch einen geringeren Geldbetrag, den sie überhaupt am Kapitalmarkt investieren könnten. Und das spielt sicherlich in die Tatsache rein, dass wir am Kapitalmarkt wesentlich mehr Männer als Frauen sehen, die da handeln und aktiv sind.
Sie selber haben einen Begriff identifiziert, den Sie uns mal näher erklären müssten. Der heißt auch Gender. Und dann geht es aber mit Investment Gap weiter. Was ist das?
Ganz genau. Der Gender Investment Gap, der beschreibt genau diesen Umstand, dass wir eben sehen, dass am Kapitalmarkt überwiegend Männer handeln und aktiv sind. Um das mal ein bisschen in Zahlen zu fassen, die neuesten Daten des Deutschen Aktieninstituts zeigen, dass im letzten Jahr ungefähr 12% der Frauen am Kapitalmarkt aktiv waren, also beispielsweise Aktien gehalten haben, während wir 22% bei den Männern hatten. Das heißt, wir haben da also einen Unterschied von ungefähr 10 Prozentpunkten, nicht nur im letzten Jahr, sondern das beobachtet man über die letzten 10 Jahre. Und dieser Unterschied, den bezeichnen wir als den sogenannten Gender Investment Gap.
Und wir sollten über Ursachen reden. Und ich hätte nie übel Lust, mal wirklich im Elternhaus anzufangen, ob der Umgang mit Geld vielleicht da schon unterschiedlich gelernt wird und das sich nachher auch auswirkt. Natürlich mit den Konsequenzen im Arbeitsmarkt, die wir gerade schon angedeutet haben. Wie geht denn das so los im Elternhaus? Was wissen Sie?
Also auch da beobachten wir schon Unterschiede in der sogenannten finanziellen Sozialisierung. Wir sehen also, dass in Elternhäusern häufiger mit den Söhnen über das Thema Geldanlage gesprochen wird, über das Thema Finanzen gesprochen wird, als das mit Töchtern gemacht wird. Ob das jetzt ein Angebots- oder Nachfrageeffekt ist, das können wir leider nicht unterscheiden. Also ob die Söhne das auch häufiger nachfragen und diese Themen anstoßen oder ob das von der Elternseite kommt. Aber wir sehen eben schon im Kindesalter, dass Söhne und Töchter unterschiedlich an diese Themen herangeführt werden.
Das heißt, dass eine Geschlechterungerechtigkeit vielleicht da mitgegeben wird, immer noch zwischen den Generationen?
Richtig, das fängt im Elternhaus eben schon an, dass das ein Thema ist, das eher unter den Männern des Haushalts besprochen wird. Und wir sehen dann auch später, aus Befragungen wissen wir das, dass im sozialen Umfeld, im Freundeskreis und im KollegInnenkreis sehr viel häufiger über Finanzthemen unter den Männern gesprochen wird, als das unter den Frauen der Fall ist.
Es ist ja die Frage, wie viel können die Frauen selber tun? Denn de facto ist es ja so, Geld ist Geld. Die Frage ist natürlich, wer hat es? Da haben wir eben schon angedeutet, dass eben die Männer immer noch mehr verdienen als die Frauen und es diesen Gap gibt. Aber wenn man es dann hat, beobachten Sie denn, dass Frauen dann anders damit umgehen?
Das beobachten wir nicht. Wenn man sich die Kapitalmarktteilnehmerinnen anschaut, dann sehen wir da keine großen geschlechtsspezifischen Unterschiede, zumindest was den Erfolg eines Portfolios angeht.
Also da sind wir schon mal den Teilnehmern. Ich würde gerne einen Schritt noch zurückgehen und sagen, bevor man teilnimmt, muss man ja auch erstmal gucken, wie man dann mit dem Geld umgeht und vielleicht auch eine Affinität entwickeln, da teilzunehmen oder einen Mut entwickeln.
Ja, ja. Ja, was wir davor sehen, ist, dass wir bei den Frauen eine viel größere Zurückhaltung haben, ihr Geld am Kapitalmarkt anzulegen. Wir haben Unterschiede in der sogenannten Financial Literacy. Also Frauen kennen sich auch schlechter aus mit Kapitalmarktthemen. Und dazu kommt dann auch noch ein wesentlich geringeres Selbstbewusstsein, sich mit dem Thema zu befassen und entsprechende Geldanlageentscheidungen zu treffen.
Und können wir bis hierhin sagen, das ist praktisch mitgegeben, das ist gelernt, dieses fehlende Selbstbewusstsein?
Ja, das scheint insbesondere eben in diesen Sozialisierungsprozessen zu liegen, über die wir gerade eben gesprochen haben.
Emanzipieren heißt dann aber auch, sich vielleicht davon freizumachen und sich das gar nicht erst eben einreden, ausreden oder gar nicht zubereden, also zu lassen. Deshalb ist die Frage, was können Frauen tun, um die Situation zu verbessern? Wer ist da... Sind Sie selber in der Verantwortung?
Zunächst einmal sollten sich Frauen bewusst sein, dass sie einem 25% höheren Altersarmutsrisiko unterliegen. Das unterstreicht einfach nochmal die Notwendigkeit, sich mit dem Thema zu befassen, gerade als Frau. Dann denke ich, ist es wichtig, sich dieser Unterschiede bewusst zu sein und dann eben möglichst aktiv zu werden und sich um die eigenen Finanzen zu kümmern.
Aber wann? Wir haben ja mit dem Elternhaus angefangen. Ne? Dann gibt es irgendwie, die Schule läuft aus, Ausbildung wird angefangen, vielleicht geht es zur Uni und dann wird erst das Geld verdient. Wann identifizieren Sie denn die erste Notwendigkeit, sich damit auseinanderzusetzen als Frau?
So früh wie möglich. Idealerweise, sobald man eben das erste Geld auch übrig hat am Monatsende, dass man investieren könnte. Denn gerade wenn man über lange Zeiträume investiert, ist es einfacher, durch den sogenannten Zinseszinseffekt Vermögen zu akkumulieren, um den Lebensstandard im Alter halten zu können. Also es ist gar keine gute Idee, erst mit Mitte 50 damit anzufangen. Denn dann hat man natürlich nur noch wenig Zeit, um den Kapitalmarkt für sich arbeiten zu lassen.
So, das ist jetzt schon der erste Tipp von Frau für Frau. Aber wenn wir uns mal in der Beratungsszene umgucken, dann ist es auch, da gibt es auch ein Ungleichgewicht unter den Geschlechtern.
Ja, das ist so. Die meisten Finanzberater sind männlich. Und ich glaube, was hier noch relevanter ist als das Geschlecht der Finanzberater, ist, dass wir aus Studien wissen, dass Frauen auch wiederum im Durchschnitt schlechter beraten werden als Männer. Also das Geschlecht wird als Signal für die Informiertheit genommen. Und da scheint vielen Finanzberatungen dann doch die eigene Marge eher im Vordergrund zu stehen. Und die Unwissenheit der zu beratenden Person wird dann entsprechend ausgenutzt.
Das müssten Sie vielleicht noch mal vertiefen, denn da steckt ja einiges auch an Unterstellungen drin, was den Finanzmarkt betrifft und die Berater.
Genau, also man hat das mit in verschiedenen Studien untersucht, teilweise sogar mit Schauspielern, die dann Finanzberatung in Anspruch genommen haben und das dann entsprechend aufgezeichnet haben, was da in diesen Beratungsgesprächen passiert ist. Und was man da gefunden hat, ist, dass zum einen Frauen in der Tendenz teurere Produkte empfohlen werden. Es werden ihnen weniger Alternativen unterbreitet. Wenn ein Ehepaar zu einer Finanzberatung geht, wird mehr Blickkontakt und mehr Zeit im Gespräch auf den Ehemann verwendet. Und wenn eine Frau alleine kommt, wird ihr häufig eher suggeriert, wir kümmern uns schon darum, wir legen das Geld für dich an, ohne wirklich in der Tiefe ihr die verschiedenen Anlagealternativen zu unterbreiten.
Ich würde es gerne zuspitzen, Frau Niesen-Rühnsi. Frauen werden in der Finanzberatung öfter über den Tisch gezogen?
Das kann man so spitz formulieren. Was hier wichtig anzuerkennen ist, ist, dass das natürlich nicht spezifisch für die Finanzindustrie ist, sondern sie werden auch in anderen Bereichen des Lebens, wenn sie uninformiert ein Auto kaufen gehen, dann wird ihnen wahrscheinlich auch eher was angedreht, als wenn sie vorab recherchiert haben, als egal ob Frau oder Mann. Sobald sie uninformiert in ein Verkaufsgespräch gehen, ist das natürlich immer eher zu ihrem Nachteil als zu ihrem Vorteil.
So, das macht es ja nicht besser. Das heißt, da ist die Botschaft ganz klar, informiert euch frühzeitig. Gerade wenn ihr weiblich seid.
Richtig, also es geht nicht ohne ein gewisses Grundmaß an Finanzwissen, denn ansonsten unterliegt man eben diesen Gefahren, die wir gerade besprochen haben.
Wie haben Sie das denn gemacht? Jetzt sind Sie ja Wirtschaftswissenschaftlerin und ich glaube, die Gefahr, dass Sie über den Tisch gezogen werden, ist nicht so hoch. Aber wie haben Sie sich das denn angeeignet?
Tatsächlich ganz früh schon über das sogenannte Börsenspiel. Das gibt es ja schon über viele Jahre, das an Schulen angeboten wird. Das war der erste Punkt, wo ich mit diesen Themen in Berührung gekommen bin.
Das heißt, darf ich nochmal eben den Moment des Börsenspiels vor Augen führen? Gerne. Vielleicht haben das nicht alle gespielt. Das heißt, an der Schule gibt es eben dieses Projekt, das wird angeboten. Und was wird da genau gespielt?
Genau, das ist ein Angebot vom Sparkassenverband, das an verschiedenen Schulen landesweit angeboten wird, wo man also natürlich nicht wirklich an der Börse investiert, aber eben über ein Börsenspiel die Möglichkeit hat, sich mit dem Thema Aktien auseinanderzusetzen. Und das ist dann ein Wettbewerb über verschiedene Gruppen, wer dann am Schluss eine höhere Rendite erzielt hat.
Und da haben Sie richtig zugeschlagen, oder wie war das?
Naja, ich würde mal sagen, das war dann noch ausbaufähig, was ich damals so gemacht habe. Aber es war eben relativ früh schon, dass ich überhaupt mitbekommen habe, was ist ein Aktienmarkt, was sind Aktien, wie funktioniert das? Und daran dann eben auch ein Interesse entwickelt habe.
Können Sie dieses Interesse noch beschreiben? Also worin besteht das genau? Liegt das tatsächlich am Geld und an diesem Vermehren?
Das Interesse war dann schon zu verstehen, was sind die Geschäftsmodelle der Unternehmen, wie kann man das irgendwie versuchen zu bewerten, wie kann man versuchen zu prognostizieren, wie sich die Unternehmen entwickeln werden und wie übersetzt sich das dann eigentlich in einen Aktienkurs. Also das war dann etwas breiter, das Interesse, und hat dann auch zur Wahl des Studienfachs geführt.
So, jetzt hat das nicht jeder studiert, deshalb müssen wir vielleicht mal so einen grundlegenden Weg beschreiben. Was würden Sie Frauen raten, wie nimmt man das jetzt in die Hand? Also wie geht man vor? Frau vor?
Also ich würde zunächst mal mich hinsetzen und eine Einnahmen- und Ausgabenrechnung machen. Denn bevor ich überhaupt Geld investiere, muss ich ja wissen, was sind meine monatlichen Einnahmen, was geht raus und wie viel kann ich überhaupt sparen. Dann ist es wichtig, dass man sich vor Augen führt, dass bereits kleine Beträge ausreichen, gerade über die lange Frist, also beispielsweise 20, 25 Euro. Damit kann man monatlich schon anfangen, in Sparpläne zu investieren. Dann ist es wichtig, dass ich darauf achte, breit zu diversifizieren. Also ich spreche jetzt von langfristiger Geldanlage, nicht von irgendwelchen Zockereien. Die sind nicht zielführend für die Themen, die wir hier besprechen. Also breit diversifizieren, damit ich einfach nicht ein Risiko habe, was ich dann im Zweifel eben auch, was zu großen Verlusten führen kann.
Ja, vielleicht sollten wir gerade mal diversifizieren. Also Sie haben die Sparpläne angesprochen. Aber wenn Sie diversifizieren sagen, dann kommen da noch andere Produkte dazu.
Also wenn ich diversifizieren möchte, könnte ich zum Beispiel in einen breit gestreuten ETF investieren. Und ETFs lassen sich auch über Sparpläne besparen.
So, jetzt geht das los. Und da kommt die erste Abkürzung und man wird abgeschreckt. Frau auch. Also ETF.
Ja, ETF, ein Exchange Traded Fund. Das kann man sich so vorstellen, dass das eine niedrigschwellige Möglichkeit ist, in Aktien von ganz, ganz vielen Unternehmen weltweit zu investieren, zu einem eben sehr geringen Betrag. Worauf man dann noch achten muss, das ist auch schon der letzte Rat, also es ist keine Rocket Science, es ist gar nicht so schwierig,
keine Raketenwissenschaft,
ist die Kostenstruktur. Genau. Man müsste also darauf achten, dass man, es gibt sehr, sehr viele dieser Anlageprodukte, dass man jetzt nicht gerade das Teuerste erwischt, sondern die Kostenstruktur noch ein bisschen im Blick behalten.
Und das mache ich alles bei der Sparkasse oder wie, was würden Sie empfehlen?
Da gibt es verschiedene natürlich Anbieter, wo ich das machen kann. Ganz einfach und niedrigschwellig ist es über Broker und die entsprechenden Apps auf dem Handy. Da muss man auch nicht mal mehr irgendwo zu einem Finanzberater, zu einer Bank gehen. Aber hier muss man natürlich auch immer so ein bisschen dann darauf achten, dass man nicht in die Falle läuft, jetzt täglich irgendwelche Ideen zu handeln und zu denken, ich habe hier einen Geheimtipp und jetzt verkaufe ich und kaufe ich. Da wissen wir auch ganz klar aus wissenschaftlichen Studien, dass das eher Wert vernichtet, weil der typische Kleinanleger, die typische Kleinanlegerin es nicht schaffen wird, mit Einzelideen den Markt wirklich zu schlagen.
Nochmal für mich in Zeitlupe, eine Broker-App haben Sie gerade beschrieben. Was ist das genau?
Das ist eine App auf dem Handy, die es ermöglicht, am Kapitalmarkt zu investieren. Da muss man sich einen Account eröffnen und kann dann aus den Produkten auf dem Handy online auswählen, wo man sein Geld investieren möchte.
Also da hätte ich, wenn das jetzt so digital wird, natürlich auch spitze Finger, weil ich mich frage, wie seriös ist diese oder jene Broker-App?
Die unterliegen natürlich einer Kontrolle und sind auch eigentlich ja nur Plattformen, die den Zugang zum Kapitalmarkt liefern. Aber Ich habe es eben kurz angesprochen, man muss schon das Geschäftsmodell dieser Apps auch im Blick haben. Die profitieren natürlich von regem Handel und nicht von einer Einmalinvestition, die da dann über Jahre liegt. Die Finanzwirtschaft würde aber eben genau Letzteres eigentlich empfehlen und nicht den regen Handel.
Also zählen wir es nochmal auf. Der Sparplan, den haben Sie eben gesagt, den schließt man am besten von Mensch zu Mensch dann mit einem, ja, mit einer Bank ab, ne, vor Ort.
Kann man online machen, kann muss man auch, nicht machen? Vor Ort machen. Mhm.
Genau. Ja, wie ist denn das mit dem persönlichen Kontakt zu jemandem, dem man menschlich dann auch vertraut und natürlich auch fachlich? Ist das nicht
der
immer noch,
glaube ich,
genau, im Mittelpunkt?
Der ist, glaube ich, an vorgelagerter Stelle wichtig, nämlich an dem Punkt, wo ich erstmal versuche, Finanzwissen zu bekommen und zu akkumulieren. Und da wissen wir auch aus Studien, dass es besonders hilfreich ist, wenn Frauen in Workshops für Frauen in geschützten Räumen sich mit diesen Themen befassen können. Da sind sie wesentlich aktiver, trauen sich häufiger Fragen zu stellen, als dass das beispielsweise in gemischt geschlechtlichen Gruppen der Fall wäre.
Und nochmal digital, es ist ja auch eine Frage der Transparenz. Also Sie haben eben ETFs angesprochen, dann ist die Frage eben, wer genau steckt dahinter, wem genau gibt man auch das Geld, mit dem dann eben etwas finanziert wird. Wo finde ich diese Transparenz?
Da gibt es ganz viele verschiedene Suchplattformen, wo man diese ETFs vergleichen kann. Insbesondere, wenn einem wichtig ist, wo genau geht das Geld hin. Es gibt ja viele AnlegerInnen, die Wert legen auf Investitionen in sogenannte grüne Produkte, also beispielsweise nicht in Waffen und so weiter. Und das findet man aber alles relativ leicht zugänglich im Internet und kann dann beispielsweise sich auch ETFs aussuchen, die diese Firmen ausschließen.
Da sind wir aber im Spannungsfeld zwischen Ethik und Materialismus. Es gibt viele, die gerade in den letzten Jahren in Richtung Rüstung investiert haben und damit sehr gut, jedenfalls materiell, gefahren sind. Was sagen Sie zu diesen Dingen?
Das ist absolut richtig. Wenn man in den letzten Jahren in die Rüstungsindustrie investiert hat, alleine durch den Krieg in der Ukraine, hat man da sehr große Wertzuwächse. Das ist eine Frage, die jeder Anleger und jede Anlegerin für sich selber entscheiden muss. Geht es mir rein um die Maximierung von Rendite, dann war das sicher eine gute Idee, in die Rüstungsindustrie zu investieren. Oder spielen eben auch andere Faktoren noch eine Rolle, wie zum Beispiel, wohin das Geld investiert ist. Und dann muss man im Zweifel bereit sein, auch Abschläge in der Rendite hinzunehmen, dafür aber einen Aufschlag im guten Gewissen haben zu können.
Das ist vielleicht nochmal die Stelle, um an den Anfang zurückzuspringen. Ich habe ja gesagt, dass Politik und zumindest die Börsenkurse im Moment ja doch sehr eng zusammenhängen. Wir hatten einen langen, steilen Weg nach oben, was den DAX angeht. Wir hatten auch Effekte, die die Präsidentschaft jetzt von Donald Trump hat. Und es ist natürlich wichtig für Menschen, die da investieren oder vielleicht auch spekulieren, dann auch den Zeitpunkt zu erwischen, diese Gewinne zu realisieren. Das ist natürlich genau vielleicht das, was man als Zocken bezeichnet. Und vielleicht erklären Sie es nochmal, dass das ja jetzt nicht hilft, das Glück gehabt zu haben, mit dem DAX nach oben zu gehen, sondern jetzt sagen ja Analysten, es könnte sein, dass das zu Ende ist.
Genau.
Hat was man Sie schon beschreiben, gesehen in den letzten ist, Tagen übrigens.
Genau. Was Sie beschreiben, ist das sogenannte Market Timing, also genau den Zeitpunkt zu finden, wann es gut ist, einzusteigen oder auszusteigen. Da ist die Botschaft für den Kleinanleger, die Kleinanlegerin ganz klar, das braucht man einfach gar nicht zu berücksichtigen. Das ist dann wirklich reines Glücksspiel. Man kann Glück haben und genau den Zeitpunkt erwischen. Aber diese Zeitpunkte sind sehr, sehr schwer vorherzusagen. Und auch bei einer langfristigen Kapitalanlage, wo ich jetzt 20, 30 Jahre bis zur Rente im Kopf habe, dann auch nicht relevant.
Sie dürfen jetzt die Aussage verweigern. Ich probiere es trotzdem, Alexandra Niesen-Rünzi als Wirtschaftswissenschaftlerin. Wir haben jetzt diese Rekordwerte im DAX. Wir haben Hinweise darauf, dass das wohl auch das Ende ist. Würden Sie jetzt sagen, Vorsicht?
Nein, ich würde sagen, wie George Soros, ein sehr bekannter Investor, das mal gesagt hat, das Geld liegen lassen und schlafen gehen. Und dann, wenn ich in die Rente gehe, schaue ich, wie viel noch da ist.
Okay, da sind wir beim Thema Altersvorsorge. Ein großes Thema, weil da auch beträchtliche Lücken sind. Vielleicht können Sie das auch noch mal ins Auge fassen und uns ins Ohr bringen.
Gerne. Ich hatte eben das höhere Altersarmutsrisiko für Frauen angesprochen, 25% höher. Das kommt insbesondere auch durch den sogenannten Gender Pay Gap, den wir eben besprochen haben. Mhm. Frauen verdienen weniger über den Erwerbszyklus. Hat sehr viel damit zu tun, Thema Familiengründung. Viele Frauen gehen da in Teilzeit. Und das führt dann letztendlich zu einem weiteren Gender Gap, dem Gender Pension Gap. Frauen haben also im Schnitt 25-26% weniger staatliche Rentenansprüche, da spreche ich jetzt von der ersten Rentensäule, als Männer. Und das zusätzlich zu dem generellen Erfordernis zur Sicherung des Lebensstandards privat vorzusorgen, kommt bei Frauen dann noch on top obendrauf.
Die Probleme haben wir, glaube ich, benannt, auch die gesellschaftlichen. Und eigentlich die einzige Antwort, die ich auch immer abgefragt habe, war, was können Frauen selber tun? Aber es gibt natürlich auch noch eine staatliche Ebene. Und was sagen Sie als Wirtschaftswissenschaftlerin, die sich damit so intensiv beschäftigt? Was muss passieren?
Ich glaube, dass wir eine nationale Finanzbildungsstrategie benötigen. Denn bisher sind Themen, die Finanzwissen vermitteln, nicht in den Curricula von Schulen verankert. Und nach meiner Meinung ist das dringend erforderlich, nicht nur um eben Frauen, wir haben das eben besprochen, die seltener mit Kapitalmarktthemen in Berührung kommen, dieses Wissen zu vermitteln, sondern auch beispielsweise bildungsferne Haushalte. Es gibt ja andere soziodemografische Dimensionen, die hier relevant sind. Und diese Bevölkerungsgruppen, die muss man in der Breite erreichen, weil eben die private Altersvorsorge immer wichtiger wird, gerade auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels.
Sehen Sie, dass das bei den Parteien und den Programmen angekommen ist? Jetzt genau in dieser Sekunde wird der Wahl-O-Mat freigeschaltet, über den wir auch weiter noch reden werden, der ja auch eben analysiert, was steht denn mit bestimmten Themen dann auch in den Parteiprogrammen. Sehen Sie also, dass Parteien auch sich darum kümmern wollen?
Ja, zumindest gab es in der Ampel ja Bestrebungen, ein solches nationales Finanzbildungsprogramm aufzulegen. Es bleibt jetzt spannend zu sehen, ob das nach der nächsten Bundestagswahl wieder aufgegriffen wird und dann weiter vorangetrieben wird. Es ist sehr zu hoffen, wenn wir über unsere europäischen Nachbarländer schauen. Dort gibt es diese Strategien schon. Und Deutschland ist da wirklich Schlusslicht in Europa.
Sagt Alexandra Niessen-Rünzi, Wirtschaftswissenschaftlerin, die sich mit diversen Gaps beschäftigt, gerade wenn es zwischen Männern und Frauen dort diese Unterschiede, diese Klüfte gibt. Und sie hat uns unter anderem berichtet über die Ungleichheit zu investieren am Kapitalmarkt. Vielen Dank.
Vielen Dank.
WDR 5